Ganz ehrlich, klar, es war die vernünftige Entscheidung. Betonung auf vernünftig. Ich meine, mit Vernunft hat das alles oft nicht ganz so viel zu tun, was wir da machen. Vernünftig wäre es, diese Runde in 5 bis 6 Tagen abzuwandern. Aber es ist nicht vernünftig, die Nacht durchzulaufen in so einem Gelände mit Taschenlampe und mit kurzen Hosen. Das ist nicht vernünftig.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk. Mein Name ist Christian, mir gegenüber sitzt Juliane. Hallo Juliane.
Hallo.
Wie geht's dir?
Sehr gut. Heute mal nicht vom Laufen, sondern im Trailfunk. Wir wollen über deinen Großglockner Ultra Trail sprechen.
So ist es. Ich bin vergangenes Wochenende beim The North Face Großglockner Ultra Trail am Start gewesen und so viel vorab, ich glaube, das kann man spoilern, ich bin nicht ins Ziel gekommen. Mhm. Das wird hier mein DNF-Report, wie es so schön heißt.
Wir wollen alle Details wissen und genau, wir teilen sie auch gerne mit euch.
Ja, es ist ja so, dass wir eigentlich im Trailfunk normalerweise über sportliche Erfolge sprechen, oder? Also wir reden mit Menschen, mit Trailrunnern, die irgendwie was gewonnen haben, die auf dem Podium gelandet sind, die eine FKT gelaufen sind oder dergleichen. Dabei gehört ja die Niederlage auch ganz normal, ganz selbstverständlich eigentlich auch zum Sport dazu, oder?
Ja, genau. Gerade bei Ultra-Trails, gerade bei so technisch anspruchsvollen Ultra-Trails, ist es ja auch überhaupt gar nicht ungewöhnlich, wenn bis zu 30% des Feldes nicht ins Ziel kommen.
Ja, oder aber, mehr, ne?
Oder auch mehr, genau. Mhm. Und darüber wird viel zu selten gesprochen. Deswegen sind wir jetzt hier dafür da.
Ja, genau. Und deswegen ist eigentlich rein statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit hoch, dass alle von euch da draußen, die jetzt zuhören, auch schon mal ein DNF hatten. Weil es irgendwie auch dazugehört. Es muss natürlich auch viel passen an so einem Tag. Also wir reden jetzt ja von einem 110-Kilometer-Lauf mit 6.500 Höhenmetern im hochalpinen Gelände um den Großglockner rum, durch den Nationalpark Hohe Tauern, also eine Wahnsinnskulisse. Und das ist, werden wir gleich hören, werde ich gleich versuchen zu berichten. Kein leichtes Unterfangen, da muss schon viel zusammenkommen, dass man das dann auch schafft, ja.
Möchtest du nochmal alle abholen, die deine Geschichte, die vom Laufen nicht hören und nicht gehört haben, warum du da eigentlich an den Start gehen wolltest und was dich dazu bewegt hat, dich da anzumelden?
Ja, gute Frage. Ich habe den Lauf schon länger auf dem Zettel. Meine Geschichte mit dem Großglockner hat, ich habe nochmal nachgeschaut, 2007 angefangen. Damals war ich mit einem Freund von mir, mit Ole, Grüße gehen raus an dieser Stelle, in einem Wanderurlaub. Also es war lange vor meiner Laufzeit. Ja, also ich war noch kein Trailrunner, sondern wir wollten diese Glocknerrunde eben wandern. Der Gehgut sozusagen, der Großglockner Ultra Trail, der hält sich größtenteils auch an diesen Weitwanderweg. Also er weicht hin und wieder mal ab, aber im Grunde genommen ist es genau dieser Weg. Damals, 2007, hat man nach 2 Tagen abgebrochen, nach einer Nacht im Freien und so, weil wir einfach völlig überfordert waren und gar nicht wussten, was wir da tun. Also es war das erste Mal, dass ich überhaupt Berge gesehen habe. Ja. Genau, also war ein kleines Desaster. Dann war ich 2019 beim Großglockner Ultra Trail, bin dort die 37 Kilometer waren es, glaube ich, gelaufen und da haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Von daher, ja, irgendwie begleitet mich dieser Lauf schon lange und gerade dieser Ruf, dass er eben als besonders anspruchsvoll gilt, hat mich natürlich auch ein bisschen gereizt und ich wollte wissen, na, packe ich das oder nicht?
Mhm. Ja. Du warst dann zwischenzeitlich gar nicht sicher, ob du an der Startlinie stehen möchtest oder auch kannst. Was hat sich da entwickelt bei dir, dass es zum Start gekommen ist?
Ich habe den Startplatz schon recht lange, seit Anfang des Jahres ungefähr. Genau, es ist dann irgendwie eine Verletzung dazwischen gekommen, auch eine gewisse Motivationskrise, was Wettkämpfe angeht. Vielleicht hat man es mitbekommen in dem einen oder anderen Format hier. Und jetzt erst in den letzten Wochen habe ich so gemerkt, ich glaube, ich habe wieder richtig Lust. Es hat auch irgendwie so Klick gemacht, sage ich mal, auf meinen Läufen. Ich hatte ein paar längere Läufe auch wieder dabei und habe ich so gedacht, ja doch, ich fühle mich auch bereit, ich fühle mich auch fit, ich komme sehr gut Berge rauf und runter gerade. Und genau, dann habe ich halt wieder ein bisschen über nachgedacht, was mich mit dem Großglockner eben verbindet, und dann habe ich mich entschieden, alles klar, ich reise auf jeden Fall an, ich will das erleben. Ja.
Darf ich das kurz aus meiner Perspektive beschreiben? Du hast versucht, du hast dir vorgenommen, den Großglockner Ultra Trail nicht als Wettkampf zu betrachten, sondern da reinzugehen und das Erlebnis mitzunehmen, ne? Und notfalls auch wandernd und nicht racend, also irgendwie, ne, vollgasgebend. Und das hat dich irgendwie angezogen, dass man das Rennen ja auch so angehen kann.
Auf jeden Fall. Also meine Zielsetzung war, ich laufe hier fürs Finish. Also alles andere wäre aus meiner Sicht jetzt auch gerade vermessen gewesen sozusagen. Also in meinem aktuellen Zustand. Ich glaube schon, dass ich normalerweise das gut finishen kann, aber alles darüber hinaus, da habe ich gar keinen Gedanken dann verschwendet. Also ich habe jetzt überhaupt nicht vorgehabt, das irgendwie zu racen. Es ist ja voll der Unterschied, ob man an so einem Lauf teilnimmt, sage ich mal, oder ob man das halt als Wettkampf sieht und da eine persönliche Bestleistung, wie auch immer die dann aussieht, versucht zu erreichen. Das ist mir da dann schon einfach eine Nummer zu groß, muss ich sagen. Ist mir dann zu risikobehaftet, dass man dann irgendwie überzieht oder wie auch immer. Und deswegen habe ich mir gesagt, nee, also ich starte da und ich werde alles dafür tun, diese Runde zu beenden, was immer das dann bedeutet. Und wenn das halt bedeutet, ich muss 3 Stunden lang irgendwo pausieren und ein Mittagsschläfchen machen, dann soll es halt so sein.
Genau, du bist dann in Kaprun. Wie geht's dir dann vor Ort? Bist du aufgeregt? Bist du motiviert? Wie ist so die Stimmung? Beschreib das mal.
Ich war gar nicht aufgeregt und das hat mich echt schon fast, das hat mich aufgeregt werden lassen, weil ich so wenig nervös war.
Du bist eigentlich ein sehr nervöser Typ.
Ja, ich habe so gedacht, irgendwie stimmt da was nicht. Ja. Gleichzeitig habe ich aber bemerkt, dass mir so krass heiß, kalt die ganze Zeit war. Also ich hatte richtig so richtig Kältegefühle. Ich habe richtig ein bisschen Schüttelfrost gehabt, obwohl es draußen halt 25 Grad und Sonnenschein hatte. Und ich auch alle immer um mich herum gefragt habe, sag mal, ist die auch kalt? Und alle, nein, es ist total warm. Wir sind im T-Shirt hier und keine Ahnung. Und dann habe ich einfach mal die KI gefragt. Und ja, das ist halt auch ein Anzeichen von Angespanntheit, von Nervosität alles gewesen, glaube ich. Das heißt, psychisch habe ich das gar nicht so wahrgenommen, aber ich glaube, physisch, mein Körper hat sich da anscheinend selbstständig gemacht, war die Aufregung auf jeden Fall im System irgendwie drin, ja. Auch total angebracht natürlich auch, also vor so einem Unterfangen. Ich würde, da können wir vielleicht noch drauf später zu sprechen kommen, ob ich es irgendwie dann doch vielleicht ein bisschen unterschätzt habe oder so, aber ich habe auf jeden Fall, war ich sehr ruhig und viel ruhiger als die anderen LäuferInnen, mit denen ich gesprochen habe, die sich viele Sorgen gemacht haben, und ich habe das immer alles so runtergespielt, naja, komm, also das wird ja schon, dann ist ja alles halb so wild und wir machen ganz easy und dann passt das alles und so, ja. Mhm.
Genau. Der Startschuss fiel dann am Freitag um 22 Uhr.
21.30 Uhr.
21.30 Uhr, wie ging es dir dann da?
Ja, ich habe mich dann da eingefunden. Die Pflichtausrüstung wurde kontrolliert. Ich hatte zum Glück diesmal alles dabei. Ist ja auch nicht selbstverständlich für mich gewesen, wenn man die letzten Jahre anschaut. Ich habe ja zum Beispiel die Stirnlampen vergessen beim Zut
100. Mhm. Ja, meistens ist die Startsituation dann doch immer noch hektisch bei dir gewesen, wenn irgendwas fehlte oder so.
Ja. Genau, aber jetzt war es eben so, dass ich eben vor dem Start, ich hatte den ganzen Tag quasi im Hotelzimmer und hatte wirklich genug Zeit, meine Ausrüstung zurechtzulegen, und ich hatte alles dabei. Ja, und dann stand ich da und der Countdown ging dann so langsam los. Und ich habe mich dann eigentlich darauf versucht zu fokussieren, einfach bei mir zu bleiben, ja, mich da nicht anstecken zu lassen von der Euphorie. Es war eine tolle Stimmung, muss man ganz ehrlich sagen. Es wurden Bengalos dann auch gezündet, als man dann rausgelaufen ist, die ersten Meter. Es war also wirklich Partystimmung, und es hat natürlich auch was, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, es hat immer was Episches, auch wenn das Wort auch ein bisschen totgenudelt ist, aber es hat was halt, so eine lange Strecke, von denen man noch weiß oder von der man weiß, es werden hier nicht alle schaffen. Mhm. Aber alle haben den Mut, sich hier an die Startlinie zu stellen und im Zweifelsfall auch vor allen Leuten hier öffentlich zu scheitern. Also ich finde, das ist erstmal schon mal wahnsinnig mutig irgendwie, das überhaupt zu machen. Man kann ja auch zu Hause bleiben. Mhm. Aber ich finde, das fand ich toll. Und da habe ich mich auf jeden Fall so ein bisschen mitziehen lassen, von dieser Freude auch und von den Rufen, die man gehört hat, hey, viel Glück und ihr schafft das und so, das ist natürlich dann toll. Dann habe ich aber eigentlich, ab Kilometer 2 habe ich dann Musik angemacht und auch ganz bewusst mich dann wieder so ein bisschen abzukapseln, ein bisschen in den Tunnel zu kommen, mich nicht nerven zu lassen auch. Ich bin da so ein bisschen neurotisch veranlagt, also dann die Gespräche und das Stöcke klackern und dann irgendwie, wenn Leute hinter einem sind, es ist ja am Anfang von einem Rennen, es ist ja, staut sich viel hier auch. Das macht mich wahnsinnig und da wollte ich einfach so ein bisschen meine Nerven schonen, sage ich mal, und habe einfach Musik angemacht.
Mhm. Und beschreib mal das Gelände. Also wie gesagt, der Großglockner gilt, glaube ich, als einer der technischsten überhaupt, also so in Mitteleuropa auf jeden Fall. Wie sieht das da aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, erstmal sieht es in Kaprun sieht's aus wie in anderen Ortschaften auch. Man läuft halt erstmal die Asphaltstraße so raus aus dem Dorf und dann läuft man zum ersten Mal dieses Jahr durch eine Klamm, also über Holzstege und Brücken und Treppen geht es dann dadurch so eine Schlucht durch, die bunt erleuchtet ist, Wasserfälle, tosendes Rauschen unter einem sozusagen, es tropft hin und wieder auch mal so ein bisschen runter und so, es war toll. Da hat es sich natürlich extremst gestaut, da ist man dann halt durchspaziert, also man muss einfach wirklich spaziert sein, da hat man auch schon eigentlich viel Zeit verloren, sage ich mal, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, denn das erste Cut-Off bei der VP1, das lag bei 3 Stunden 30 und da muss man erstmal hinkommen, sage ich mal. Ja, und da haben, glaube ich, schon ein paar Leute so ein bisschen Stressgefühle bekommen, von wegen, also na, ich habe jetzt eigentlich nicht jetzt hier die Zeit, jetzt hier stehen zu bleiben, Ewigkeiten, sondern ich muss gucken, dass ich vorankomme. Ich habe mir da wenig Sorgen jetzt für mich persönlich gemacht, aber habe schon so gemerkt, naja, die Leute, die hatten schon so ein bisschen mal so Druck auf dem Kessel, so, die wollten schon jetzt ist auch nicht auf die letzte Sekunde ankommen lassen. So. Mhm. Genau, das heißt, das war vom Gelände her erstmal eigentlich auch bis zur ersten VP. Ich glaube, dann ist man nach 1300 Höhenmetern, 16 Kilometern ist man an so einem Stausee dann. Bis dahin ist das alles echt auch unkompliziert. Also breite Wanderwege, hier und da auch mal eine Asphaltstraße. Wobei, es gab schon einen Vorgeschmack, ja, also es ist ganz interessant, man läuft dann teilweise so Tunnel unter einer Straße durch und am Ende eines dieser Tunnel ging es krass runter sozusagen, da war dann auch die Bergwacht auf einmal schon und ich war richtig überrascht, weil ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt hier schon technisch wird, aber da waren Seile dann auch an der Wand sozusagen und unter einem war der Stausee. Mhm. Und da musste man tatsächlich aufpassen, weil da war es auch ein bisschen feucht irgendwie. Und also wenn man da ein falscher Tritt irgendwie, da wäre man richtig, richtig abgeschmiert.
Und es dämmert ja auch schon, oder ist schon fast dunkel.
Ist dunkel.
Es ist schon dunkel.
Zu diesem Zeitpunkt ist es dunkel, genau. Und das war so ein ganz kleiner Vorgeschmack. Ich glaube, es war ganz gut, dass es da schon dunkel war, denn sonst hätte man ganz schön tief in den Abgrund geschaut. Ja, genau. Aber wie gesagt, bis zur ersten VP eigentlich alles super. Ich habe mich auch sehr stark gefühlt, muss ich sagen. Ich war dann nach 3 Stunden circa an der VP, also eine halbe Stunde auch vor Cut-Off, super entspannt. Ich habe dann da den Plan gehabt, dass ich, also bevor es, vielleicht müssen wir noch ganz kurz was zu den Bedingungen sagen, weil es war, es waren kalte Temperaturen für die Nacht angekündigt. Die Bedingungen waren eigentlich optimal. Ja, es war trocken, es war kein Regen vorhergesagt oder so, aber das Einzige, worauf man achten musste, war so ein bisschen die Kälte dann in der Nacht. Und deswegen hatte ich mir gesagt, an der VP1, da werde ich mir dann die Jacke anziehen, da werde ich mir meine Handschuhe anziehen, da werde ich gucken, dass ich mich dann für die weitere Passage dann präpariere. Denn wir haben jetzt ja schon nach Mitternacht auch und ab jetzt sozusagen beginnt dann eigentlich so der Nationalpark Hohe Tauern, wo man dann auch so ein bisschen ab vom Schuss ins Gelände reingeht.
Und auch in die Höhe, ne? Also es geht ja wirklich hoch hinauf, bis auf 3000 Meter.
Der höchste Punkt ist circa bei 2800 Metern. Mhm. Man verbringt aber sehr viel Zeit am Stück überhalb von 2000. Also da könnte man als Flachländer, sage ich mal, schon die dünne Luft merken. Und deswegen halt auch die Kälte, ja. Also, und uns wurde eben gesagt im Race Briefing, dort ist es böig, es kann Wind haben und dann ist die gefühlte Temperatur schnell bei minus 10 Grad. Und ich mit meinen kleinen Fingerproblematiken, sage ich mal, also wenn ich kalte Finger bekomme, habe ich auch an anderer Stelle schon mal erzählt, für die es nicht wissen, ich habe da so ein Syndrom, dass ich die, also die tun so weh, die schmerzen so, sehr, sehr schnell auch leider, dass ich die dann gar nicht mehr verwenden kann. Das heißt, ich muss da so ein bisschen gucken, auch aus Sicherheits- und auch verpflegungstechnischen Fragen. Also ich will ja irgendwie noch einen Gehlauf machen oder vielleicht mal eine Jacke auf uns zu oder so. Muss ich gucken, dass meine Finger halbwegs warm bleiben. Deswegen hatte ich auch Wärmepads dabei für den Notfall und alles. Also da war ich, glaube ich, ganz gut vorbereitet, ja.
Und wie ging es dann weiter? Also ist es tatsächlich so kalt geworden? Und vor allem die Strecke blieb ja technisch. Also wie sah das dann weiter aus?
Ja, dann ging es erstmal an so einem Stausee entlang. Eigentlich noch relativ gut laufbar auf dem Single Trail. Und dann ging es eben steil berghoch zum Capruna Törl, heißt das, glaube ich. Das ist so der erste Pass. Ich meine, da passiert man auch schon den Alpenhauptkamm. Also ist man zweimal passiert man sozusagen, oder zweimal quert man die Alpen. Das ist auch das Besondere an Großglockner. Zumindest den Alpenhauptkamm. Und genau, war auf 2,5 oder 2,6, also ging schon relativ hoch hinaus. Und das war schon ein richtig guter Vorgeschmack, weil da habe ich so gedacht, okay, also ja, ich habe schon einige Ultra-Trails gemacht, aber so verblocktes Gelände habe ich in einem Rennen noch nicht erlebt. Es war so, wie man sich es dann vielleicht auch vorstellt, also große Steinsbrocken, Platten, die halt so völlig wirr sozusagen aufeinander liegen. Und es ist eigentlich kein Weg mehr ausmachbar. Es ist einfach ein steinernes Meer, ja. Mit natürlich auch dazwischen krassen Spalten. Also man muss halt einfach auch gucken, wo man hintritt. Man weiß nicht, wie tief die Spalten ist. Die Platten bewegen sich auch teilweise. Es ist jetzt nicht alles fest. Es gibt Markierungen natürlich, also die vom Wanderweg sowieso. Es sind auch ein paar Fähnchen natürlich auch aufgestellt von den Veranstaltern, sodass man, wenn man mit der Stirnlampe geschaut hat, wusste man schon, wo es lang geht, sage ich mal. Aber ohne jetzt übertreiben zu wollen, das war schon irgendwie sehr abenteuerlich, fand ich so, ja. Hat aber Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt und ich habe auch eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht so krass gemerkt, dass es sehr steil bergauf geht. Also ich habe mich einfach wirklich gut entspannt gefühlt. Ich war auch häufig hinter Leuten, die mir einen Tick zu langsam waren, aber da habe ich auch wieder gesagt, das ist eigentlich super, genau hier will ich sein. Ich will sogar ein bisschen ausgebremst werden, weil genau so war mein Plan, es zu schaffen. Ja.
Die nächste VP, hast du die dann noch gemütlich erreichen können? Weil wie gesagt, die Cut-Offs, die hat man dann schon im Hinterkopf.
Bevor wir zur Rudolfshütte gekommen sind, musste es erstmal noch ein paar Mal bergauf und bergab gehen, sag ich mal. Ja, also es ist wirklich, dieser erste technische Abschnitt in der ersten Hälfte des Rennens, der ist so von Kilometer 20 bis Kilometer 40. Und das ist schon einfach sehr herausfordernd. Also der Downhill war auch super technisch, fand ich teilweise sehr steil, rutschig, geröllig. Sobald man in so eine Senke kam, war es auch hier und da überwuchert. Und unter den überwucherten Gras waren halt teilweise feuchte, spitze, kantige Steine, sodass man halt einfach wirklich, also jeder Schritt könnte halt bedeuten, du lackst dich total hin, ja. Und das ist auch vielen passiert. Also ich habe wirklich mehrere Leute gesehen, die gestürzt sind. Hinter mir, vor mir, es ist eigentlich, habe ich auch zu dem Zeitpunkt, das habe ich dann auch lustig irgendwie zu jemandem dann gesagt, es ist gar nicht die Frage, ob man hier fällt, ist die Frage halt, wann du fällst und wie oft du fällst. Also da kommt, glaube ich, kaum jemand durch, ohne irgendwie Spuren mitzunehmen, sage ich mal. Das gehört da irgendwie so ein bisschen dazu. Man kann dann nur hoffen, dass es halt nicht so arg wehtut. Und so ist es mir dann aber auch passiert. In diesem Downhill eben vom Capruna Törl relativ früh im Rennen, vielleicht war es Kilometer 30 oder sowas oder 20, also irgendwie so, bin ich halt auch gestürzt und zwar aufs Knie, auf einen Stein drauf. Jetzt gar nicht so volle Wucht, eher so Slow-Mo. Also man kennt das vielleicht so, dass man einfach irgendwie, man kann sich halt nicht mehr halten, man kann jetzt den Sturz nicht mehr vermeiden und man ist dann einfach so in Zeitlupe, fliegt man dann so hin. Ich habe mich doch versucht abzufedern mit den Händen, aber es hat nicht so richtig geklappt. Und es hat auf einmal, also mein Knie hat eben gegen diesen Stein geditscht, sage ich mal so. Es tat halt saumäßig weh. Ich habe auch einmal so richtig laut aufgeschrien, bin dann aber direkt weiter sozusagen und habe auch dann so gedacht, na ja, gut, das tut jetzt 5 Minuten weh und dann war es das auch. Und es war es dann auch erstmal. Ich habe auch dann gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also es war irgendwie okay. Vielleicht war es auch irgendwie so das Adrenalin. Vielleicht war es auch irgendwie die Kälte. Ich hatte irgendwie andere Sorgen auch. Ich musste irgendwie gucken, dass ich da, ich wollte unbedingt zu dieser Rudolfshütte irgendwie kommen. Ging dann auch schnell wieder bergauf. Bergauf war das auch mit dem Knie kein Thema. Ich komme später aufs Knie zurück. Sagen wir mal so. Aber genau, bin dann bei der Rudolfshütte. Da gab es noch warme Brühe. das tat richtig gut. Da habe ich mich kurz ein paar Minuten aufgehalten. Ja, dann ging es weiter. Diese Folge vom Trailfunk wird euch präsentiert von Neröna. Neröna ist eine norwegische Outdoor-Marke, die seit ein paar Jahren mit hochwertigen Trailrunning-Produkten auf sich aufmerksam macht. Wir hatten die Gelegenheit, einige ihrer Trailrunning-Sachen zu testen und ich bin damit sogar einen Wettkampf gelaufen, nämlich die Klassik-Distanz des Stubai Ultra Trails. Dort hatte ich die Laufweste und die Shorts von Neröna an. Die Laufweste heißt Senja Econyl, 7 Liter, und die Shorts ist die Flex 5-Inch Shorts gewesen. Und ich kann sagen, die Sachen sind auf jeden Fall race-ready, ja. Gerade die Weste hat eine extrem gute Passform, sitzt einfach gut, alles bleibt an Ort und Stelle. Ich fand das Dunkelgrün sah sogar auch ganz cool aus auf den Rennbildern von Sportografen im Nachhinein. Und ja, die Shorts gibt es eben in 5 oder in 9 Inches Länge und die ist einfach super leicht und luftig. Die hat 2 Taschen für Gels und sogar auch eine Schlüsselhalterung, also viele coole kleine Details. Neröna setzt auf nachhaltige und da, wo es geht, auch recycelte Materialien. Das gefällt uns grundsätzlich richtig gut. Also checkt die Trailrunning-Kollektion von Neröna aus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Wie hat sich das mit dem Knie entwickelt? Also das Knie wird ja noch so der Dreh- und Angelpunkt werden.
Ja.
Wie viele Kilometer hast du dann nach der Rudolfshütte?
Genau, ich glaube, die ist so bei Kilometer 30 circa. Ich könnte nochmal aufs Höhenprofil schauen. Da bin ich auf jeden Fall, ich schaue mal hier, da bin ich 6,5 Stunden schon unterwegs. Mhm. Das heißt, es ist irgendwie 4 Uhr morgens oder so, mitten in der Nacht. Mhm. Hab da eigentlich keine große Zeit verplempert, sondern bin da auch noch irgendwie gut bei Kräften gewesen und habe halt gesagt, ich gucke jetzt einfach, mein Ziel war halt einfach, die Nacht zu überstehen erstmal. Und habe ich mir so gesagt, na, wenn die Sonne aufgeht, dann sieht das eh alles nochmal ganz anders aus. Dann kommt man auch mit dem technischen Gelände vielleicht besser zurecht. Dann geht das alles flüssiger, dann ist die Energie auch da und so weiter. Und dann so tagsüber so, nicht, dass es ein Selbstgänger wird, aber ich habe so gedacht, die Nacht ist eigentlich so das Schwierigste an diesem Rennen.
Mhm. Ja. Ja, die Sonne müsste dann ja auch langsam schon aufgehen und so. Und meistens macht das ja wirklich dann irgendwie Mut. Wie geht's dir dann in den Morgenstunden?
Ja, beim Sonnenaufgang bin ich direkt wieder beim nächsten Pass, wieder auf 2,6 ungefähr hoch. Da ist gerade die Sonne aufgegangen, da sind auch viele stehen geblieben, haben Fotos gemacht. Das war wirklich toll. Man hat dann zurückgeschaut auf die Rudolfshütte, die an so einem See liegt. Also ganz idyllisch, wahnsinnig beeindruckende, bombastische Landschaft. Das muss man einfach hier auch nochmal ganz deutlich sagen. Also es gibt viele tolle Trailrennen da draußen. Hier zwischen den ganzen 3000ern wirklich unzählige davon. Auch, ich glaube, man läuft an 14 Gletschern vorbei und so. Es ist einfach, diese Nationalpark Hohe Tauern ist eine unglaubliche Kulisse. So, das wird einem da dann auch beim Sonnenaufgang zum ersten Mal so richtig klar, weil man ansonsten
erstmal halt Weitblick hat, ja.
Noch nicht so viel gesehen hat, genau. Naja, dann geht ein sehr langer Downhill runter nach Karls, ungefähr so Halbzeit, sag ich mal, bei Kilometer 50 liegt dann Karls auf der anderen Seite von Kaprun, also ist so das Cour Major von Chamonix sozusagen. da geht es einen wahnsinnig tollen Downhill durch ein Tal eben runter, erst auch noch technisch auf schmalen Serpentinen und dann aber immer breiter werdend auf Forststraßen, auch auf Schotterwegen, wo man eigentlich richtig gut hätte laufen können.
Hätte, Konjunktiv, konntest du laufen mit deinem Knie?
Ja, ich konnte laufen, ich habe aber gemerkt, okay, jeder Schritt tut jetzt richtig weh. Also es ging immer so leicht bergab und ich bin dann schon getrabt, aber ich habe gemerkt, okay, ich muss hier nun wieder schon wirklich lange Pausen machen, Gehpausen machen, weil ich das mit dem Knie nicht aushalte. Also irgendwie hat der Sturz hat dann eine Schwellung verursacht, eine Schwellung. Die Prellung hat eine Schwellung verursacht. Ja. Wie auch immer. Und auf jeden Fall, ja, war das halt eigentlich so eine der laufbarsten Passagen des Rennens, denke ich. Und da war es schon sehr, sehr mühsam, irgendwie voranzukommen. Da habe ich so gedacht, oh Mann, wie wird das jetzt bloß? Ich habe auch da, glaube ich, in dem Downhill auch zum ersten Mal vielleicht Fehler gemacht, dass ich nicht ausreichend getrunken habe. Man muss halt sagen, dass die Abstände zwischen den VPs teilweise sehr lang sind. Also auch natürlich der Lauftechnik, der individuellen Lauftechnik geschuldet. Ja, es ist halt, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, teilweise sehr, sehr technisch, das heißt, man kommt langsam voran. Klar, technisch versierte Läufer und Läuferinnen, so die können das dann vielleicht handeln, aber für normalsterbliche Trailrunner da draußen, ja. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich im technischen Gelände so gar keine Kompetenzen habe. Ich würde mich da so im Mittelfeld verorten, so. Aber das dauert dann einfach alles. Es dauert einfach ewig. Und dann kommt es schon mal vor, dass du halt 4 Stunden oder sowas keine VP hast. Das ist hier eigentlich eher die Regel beim Gehgut. Das heißt, ich habe, also man hat 1,5 Liter Fassungsvermögen in der Pflichtausrüstung. Ich habe von Leuten gehört, die halt 2 Liter und mehr sozusagen mitgenommen haben, einfach um da auf Nummer sicher zu gehen. Es fließt hier und da auch Wasser. Das muss man natürlich dann sich trauen auch, das zu trinken. Ja, und ich hatte halt 1,5 Liter dabei und die waren halt häufig auch schon dann leer.
Okay, das heißt, du bist dehydriert und hast Knieschmerzen und dann kommt auch noch die Hitze dazu. Es war ja ein sehr warmer Tag.
Ja, genau. Also bis Karls war es auf jeden Fall super frisch. Und da glaube ich halt jetzt im Nachhinein sozusagen hat halt diese Prellung mit einer anfangenden Dehydration sozusagen, die Muskulatur auch noch mal verhärten lässt, hat da sozusagen zusammengewirkt und hat die Knieschmerzen wahrscheinlich auf jeden Fall nicht besser gemacht. Mhm. Ja, ich laufe dann halt in Karls ein zu dieser großen VP, wo es dann auch Nudeln gibt, wo also man ein Dach über dem Kopf hat, wo Musik läuft, wo gerade die 50er auch gestartet sind. Also ich bin an dem ganzen Startfeld vorbeigelaufen, die sind gerade im Begriff loszulaufen und ich laufe dann da eben in dieses Haus rein. Ich treffe noch Dominik von Salty, den Veranstalter, der mir noch eine High Five gibt und mir meine Dropback aushändigt. Das war auch cool. Dort treffe ich auch Michi, ein Freund von mir, der dort auch gestrandet ist, irgendwie nachdem er erstmal ein bisschen vor mir hergelaufen ist, den ich dann lange Zeit nicht gesehen habe. Genau, es war so ein kleines Wiedersehen. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, da war ich schon richtig durch. Also da habe ich so richtig gemerkt, die Nacht hat Spuren hinterlassen. Das ist, das wird jetzt schon Kampf, so ein bisschen, ja. Also, und wir haben noch weniger als die Hälfte. Ich habe mir halt jetzt so vorgestellt, gut, ich werde jetzt hier den Reset-Knopf drücken, ich werde mich jetzt hier verpflegen, ich werde mich umziehen, ich werde das tun, was zu tun ist, und dann geht's weiter so. Hab aber jetzt auch im Nachhinein wieder, man weiß ja häufig eigentlich, was man machen sollte, aber man macht es dann trotzdem nicht, ne? Das ist irgendwie so doof. Also
du nicht gemacht hast, was du hättest tun sollen?
Man ist halt mental erschöpft. Ich bin die ganze Nacht durchgelaufen. Also ich bin jetzt 10 Stunden unterwegs. Ich habe nicht geschlafen. Es war arschkalt gewesen. Und dann kommt man halt morgens an und man ist ja halt irgendwie, ich bin auch keine 20 mehr. Also ich weiß nicht, ich bin dann einfach irgendwie fertig nach so einer Nacht, ja. Das ist, glaube ich, auch ganz verständlich so. Und dann, ja, hatte ich halt eigentlich so. Ich habe auch die anderen Leute halt beobachtet und die haben sich halt einen zweiten Teller Nudeln geholt. Die haben sich Red Bull reingepfiffen, die haben sich die Zähne geputzt, die haben sehr viel mehr Dinge gemacht, als ich gemacht habe. Und ich war beim Kopf schon so träge. Ich war halt einfach müde, ich war erschöpft, ich hatte irgendwie auch keine Lust auf Sachen. Ich war irgendwie froh zu sitzen und dann saß ich da halt erstmal so rum. Ich habe aber nichts gemacht. Und da könnte man natürlich sagen, da hätte jetzt eine Crew geholfen, ne? Die halt auch so ein bisschen weiß eigentlich, was der Plan ist jetzt, die dir Sachen abnimmt, die Sachen für dich erledigt, die dir Sachen zum Essen bringen und so weiter. Wenn man es alles immer selber machen muss, sich wieder anstellen muss und so, das ist alles wird anstrengender. Alles. Ja. Und dann trinkt man halt nur, oder habe ich halt nur eine Cola getrunken. Und ich hätte aber eigentlich jetzt im Nachhinein, ich hätte einfach mir eine Karaffe Wasser nehmen müssen und die einfach mal ächzen. Ich brauchte einfach Flüssigkeit. Ich habe viel zu wenig Flüssigkeit wieder zu mir genommen. Mhm. Ja.
Ja, ja, wie bist du dann wieder hochgekommen aus der Trägheit? Weil da endet das Rennen ja noch nicht für dich.
Nee, ich habe mich dann mit Michi zusammengetan. Wir haben dann irgendwie einen Pakt geschlossen, dass wir jetzt gemeinsam losgehen. Und ja, ich habe auch gedacht, gut, klar, ich bin jetzt hier, ich komme ja auch noch voran. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie der Stecker komplett gezogen wäre. Nee, es ist völlig im Rahmen, sag ich mal, dass man jetzt hier müde ist, dass man erschöpft ist, aber mir geht's viel zu gut, um jetzt hier auszusteigen. Na, das war eigentlich keine wirkliche Option. Ich war mir schon sicher, dass ich das schaffen kann, nur dass es halt einfach ein sehr, sehr langer Tag noch wird.
Ja. Wie ist der Modus? Also Michi scheint ja dann auch zurückgefallen zu sein. Du bist eigentlich schon noch träge und so. Also wandert ihr so vor euch her? Und da halt, also ne, wie ist so die Stimmung? Da haltet ihr euch noch oder ist das nur so ein man schweigt und schleppt sich so vorwärts, Zombie Walk.
Nee, wir unterhalten uns. Es ist dann eigentlich ganz gute Stimmung. Also wir haben auch ein bisschen Galgenhumor dann und wir ja, sprechen, was wir bisher so erlebt haben. Und dann auf einmal schreit Michi auf und wird von einer Wespe gestochen. Also es gab auf jeden Fall reichlich Entertainment auf der Strecke, sag ich mal. Es tat mir leid für ihn. Ich bin zum Glück unversehrt davongekommen, aber
ich habe seinen Strava-Eintrag gesehen, er wurde dreimal gestochen, ne?
Also sogar dreimal.
Gab viel Entertainment, ja. Nicht der besonders guten Art.
Ja. Ja, es sind dann eben auch andere Läufer mit uns unterwegs. Wir sind da jetzt nicht zu zweit alleine, sondern und so ist irgendwie ja so ein Miteinander, ne? Und es fallen dann auch immer mal wieder so Sprüche, die man halt so hört. Also ja, na wenigstens leiden wir hier in einer tollen Umgebung oder so und ach, im Vergleich zum letzten Jahr ist das ja hier heute ein Traum und so weiter. Und das ist irgendwie, ja, ganz cool. Das macht dann auch Spaß. Man ist dann halt irgendwie so eine Schicksalsgemeinschaft. Es geht dann halt, das muss man auch wissen, und da war ich auch nicht so richtig drauf vorbereitet. Hätte mich viel besser mit der Strecke auseinandersetzen müssen. Aus Karls geht es halt super steil hoch. Da geht es in den Wald. Das ist jetzt irgendwie nicht groß alpin erstmal. Es ist einfach ein bewaldeter Trail, der in Serpentinen aber super steil hochgeht. Also da macht man sehr effizient Höhenmeter. Und allgemein ist der Weg zur nächsten Hütte, das ist die Glora-Hütte, das wäre die nächste große VP, ist einfach ewig. Ich gucke hier mal ganz kurz. Also in Karls bin ich nach 10 Stunden, dann habe ich nochmal 4 Stunden bis zur Glora-Hütte gebraucht. Und da ist es jetzt eben warm. Das, was du angesprochen hast, die Sonne kommt raus. Man ist teilweise dann aus dem Schatten raus, exponiert auf irgendwelchen Grasbergen auch unterwegs. Und da brennst dann die einfach auf den Kopf rauf. Es gibt dann auch kein Wasser. Also man kommt halt einmal noch an einem Haus, bei einem Lugner-Haus, so heißt das. Das ist aber keine VP. Also da saßen Leute so auf der Veranda und haben halt irgendwie da getrunken und haben uns irgendwie angefeuert. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, da mir was zu kaufen. Also ich hatte auch kein Geld dabei. Ich habe von anderen Leuten gehört, ja, die sind halt eingekehrt. Also die haben sich halt irgendwie eine Cola gekauft oder so. Hätte ich machen müssen. Also auf jeden Fall. Also da hatte ich im Prinzip schon keine Flüssigkeit mehr an mir, hatte aber noch den weiteren Aufstieg sozusagen vor mir. Und da hätte es wohl auch, habe ich gehört, da gab es wohl öffentliche Toiletten, und auf der Rückseite dieser Toiletten waren wohl Wasserhähne mit Trinkwasser und so weiter, war aber nicht ausgeschildert, wusste man jetzt nicht. Ne? Also hätte ich das gewusst, das hätte mir, glaube ich, in dem Zustand hätte mir das sehr, sehr stark geholfen, weil es war dann wirklich ein Zombie-Walk. Alle, die um mich herum waren, die ich gesehen habe, mit denen ich gesprochen habe, und es wurde dann durchaus das Leid so miteinander geteilt. Alle waren trocken gelaufen, alle waren dehydriert, alle mussten Sitzpausen teilweise machen. Also es war wirklich ein Schneckenrennen sozusagen hoch zu dieser Glora-Hütte, die dann auch nochmal wieder auf 2.500 Metern oder irgendwie sowas ist.
Oh Mann.
Ja, also das ist wirklich eine absolute Schlüsselstelle, würde ich sagen, ist nach Karls. Also diese ersten 15 Kilometer nach Karls, so Kilometer, was ist das, sind 50 bis 60, 65 oder so, die sind super entscheidend. Vielleicht kann ich das jetzt auch schon vorwegnehmen. Ich glaube, allgemein ist Streckenkenntnis beim Gehgut super hilfreich.
Also, ja, allein wo die Wasserquellen sind, ne?
Genau, wo die Wasserquellen sind, aber auch um ein Gefühl für die Abstände zu bekommen, ein Gefühl auch für die Höhe zu bekommen, wo man vielleicht mal pushen kann, wo man definitiv vom Gas runtergehen sollte und so. Das ist sehr schwierig vorher einzuschätzen. Jetzt habe ich irgendwie so ein Gefühl dafür und ich glaube halt ein zweiter Großglockner Ultra Trail, das könnte ich schon deutlich besser managen alles, weil ich dann doch so ein bisschen naiv immer so drauf losgelaufen bin. Und ja, bei mir kommt das jetzt nicht alles so ganz, sage ich mal, selbstverständlich, sondern ich muss schon die vielen Kleinigkeiten, die vielen kleinen Details, muss ich schon richtig machen, damit am Ende halt ein Finish steht. Und wenn man halt ein paar Dinge vernachlässigt, wie zum Beispiel Hydrierung oder auch mal ein Gel auslässt, weil man irgendwie gerade einfach zu faul ist, das Gel rauszunehmen, das rächt sich halt, und beim Gehgut rächt sich doppelt. Weil du dann du bist dann teilweise halt wirklich am Stück über 2.500 Metern, irgendwie läufst dann da 3-4 Stunden einfach so eine Höhe rum. dann das wird dir nicht verziehen. Also dann verschärft sich das Problem halt einfach mannigfach, sag ich mal. Und aber gut, wir sind jetzt erstmal bei der Glora-Hütte. Ich habe da den Michi, der ist mir aus Karls, den Anstieg hoch ist mir weggelaufen, den habe ich dann laufen lassen, habe ich dann aber auf dem Weg zur Glora-Hütte wieder eingesammelt. Der saß nämlich auch neben dem Trail einfach und meinte, ihm ist so schwindelig, sowas hat er auch noch nie erlebt, er weiß nicht, ob er weitermachen kann. Den habe ich dann aber eingesammelt, ich habe dann für mich eine Aufgabe bekommen, habe mich ein bisschen verantwortlich gefühlt und das hat mir einen Motivationspush gegeben. Und dann haben wir uns zur Hütte da geschleppt, haben uns da mit Cola erstmal versorgt und haben uns kurz in den Schatten mal gesetzt und haben dann so ein bisschen Kriegsrat gehalten, was jetzt denn der Plan ist. Ehrlich gesagt hatten wir da gar keine Option, außer weitermachen. Man ist da halt einfach in einer Berghütte. Was willst du machen, außer runtergehen? Deswegen haben wir gesagt, alles klar, Glocknerhaus ist das nächste Ziel. Das ist auch nur 11 Kilometer davon entfernt und auch nur 300 Höhenmeter. Also eigentlich auf dem Papier haben wir gedacht, easy, ja. Das wird jetzt kommen.
Auf dem Papier, easy.
Das ist gar kein Problem, ja, da laufen wir jetzt halt hin. Und am Glocknerhaus hätte man aussteigen können. Das war auch so ein bisschen der Plan dann von Michi, das hat er schon geäußert. Ich wollte mich da überhaupt nicht festlegen, ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich schaffe das auch alles. Also ich werde mich hier jetzt durchkämpfen.
Wie gestalteten sich diese 11 Kilometer?
Ja, also für die 11 Kilometer, ich gucke nochmal ganz kurz hier auf den Plan, haben wir 2 Stunden 45 gebraucht, weil es in der Praxis natürlich auch wieder ganz anders aussieht. Ja? Also erstmal sind die Wege, es sind jetzt keine Fahrradwege. So. Dann ist es halt ein ständiges kleines Bergauf, Bergab. Also es ist halt nicht flach, sondern es ist halt einfach Gegenanstieg, Gegenanstieg, Gegenanstieg. Es ist halt einfach unrhythmisch. Immer, wenn du denkst, jetzt, dann kommt wieder so ein giftiger Gegenanstieg, die teilweise auch, es war einmal zum Beispiel auch seilversichert, wo man nochmal richtig hochklettern musste, sozusagen sich hochdrücken musste und so. Alles in der prallen Sonne, also kein Fleck Schatten für die ganze Zeit. Und es war einfach hart. Es war richtig hart. Und da habe ich halt auch nochmal mehr wieder mein Knie gemerkt. Also in diesem ganzen Hochlaufen war es voll okay. Jetzt aber, wo es flach war, wo man teilweise kurze Abstiegsphasen hatte, habe ich gemerkt, Alter, es tut einfach so weh. Jeder Schritt tat richtig weh. Und ich habe dann saßen zwei Bergwachtler rum. Ich habe die angesprochen, ob die irgendwie eine Idee haben, was ich machen kann, ob die es irgendwie tapen können oder so. Die haben das so behelfsmäßig mit so einem dünnen weißen Tape verarztet. Aber das hat ehrlich gesagt auch gar nichts jetzt gebracht. Das war irgendwie so für den Kopf, dass ich irgendwie zumindest irgendwas mache. Aber dieser Weg zum Glocknerhaus war schon so beschwerlich, so langsam, so schmerzhaft, dass ich da dann auch wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, also jetzt irgendwie noch zu diesem Glocknerhaus. Und dann, Michi, haben wir da auch so gesprochen, und dann so sortieren wir uns nochmal, dann lass uns das jetzt nicht entscheiden, wir gucken, wie erstmal das wir hinkommen, und dann entscheiden wir so, wie es weitergeht. Aber ich war da schon im Kopf, war ich auch schon so halb raus. Ich konnte mir halt nicht vorstellen, weil nach dem Glockenhaus hat nochmal ein krasser Abschnitt gewartet, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und mir wurde dann auch von den Bergwachtlern gesagt, also jetzt hier der Downhill runter da zum Glocknerhaus da an diesem Stausee, so, das sieht steil aus, das ist steil, das sind irgendwie 600, 700 Höhenmeter im Prinzip straight down, aber das, was sozusagen als nächstes dann auf euch wartet, 2000 Tiefenmeter Downhill mit Schneefeldern und technischem Gelände vom höchsten Punkt runter, das ist halt dann nochmal ein anderer Schnack, wie wir in Hamburg sagen. Von daher, ja, war dieser Downhill schon fast unerträglich. Also ich habe es eigentlich nicht mehr wirklich toleriert so, ja.
Oh Mann, dann erreicht ihr das Glocknerhaus und wie ist da dann die Stimmung?
Ja, da, es ist wahnsinnig komische, man muss sich das so vorstellen, ja. Man sieht das Glocknerhaus schon von Weitem. Es ist in einem Tal gelegen, in das man erstmal halt, wie gesagt, sehr steil absteigen muss. Dann ist da unten ein Stausee. Vom Stausee muss man aber nochmal zum Glocknerhaus nochmal einen steilen Anstieg hoch, sozusagen. Also man sieht es schon von Weitem, man weiß aber genau, oh, also hier runter und da wieder hoch. Also es ist halt, Und es ist alles so mächtig und imposant. Von da hat man auch einen tollen Blick auf den Großglockner selbst und auf den Gletscher. Man fühlt sich einfach sehr, sehr klein. Und es sind einfach unvorstellbare Distanzen und Weiten, die man da sieht. Und das heißt, als wir dann erstmal da waren, man ist dann wirklich in dieser Landschaft so wie so eine Ameise. Und es kann einem schon ganz schön auch entmutigen, sage ich mal. Also vor allem, wenn man nicht mehr so ganz beisammen ist mit seinen Kräften und Schmerzen hat, muss ich schon sagen, da im Glocknerhaus vor diesem Bilderbuchpanorama mit diesen Riesenbergen um einen herum, habe ich schon so gedacht, oha, also schwierig. Wir haben uns dann da hingesetzt. Wir haben Nudeln, glaube ich, bekommen oder Ähnliches. Und bei mir war es halt so, ich hatte, kommt was Kontroverses, ich hatte Schmerztabletten dabei, Paracetamol, für den Notfall. Ich habe die bei solchen Touren doch gerne am Mann, falls wirklich was Akutes ist, man aber irgendwie schnell vom Berg muss und sonst sich nicht zu helfen weiß, ist es, glaube ich, schon aus Sicherheitsgründen nicht verkehrt, Schmerzmittel dabei zu haben. Ich wollte die aber nicht eigenverantwortlich mehr nehmen. Also da hatte ich schon irgendwie so ein Störgefühl. Irgendwas hat mich davon abgehalten. Ich hätte die natürlich auch direkt in der Nacht schon nehmen können mit dem Knie. Da habe ich irgendwie noch gar nicht dran gedacht. Ich habe das immer weiter herausgezögert. Und ich glaube, ich habe den Punkt dann irgendwie verpasst. So. Und dann war ich halt auch in einem körperlich zunehmend verfallenen Zustand, dass ich ja halt gedacht habe, na, also wenn ich jetzt hier irgendwie noch Medikamente schlucke, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und habe dann da mit Sannis gesprochen. Die haben mich an den Rennarzt verwiesen, der da in der Sonne saß. Und mit dem habe ich ein ganz freundliches Gespräch geführt und habe ihm die Situation erklärt. Und er war dann relativ klar. Also er hat da gesagt, gut, also hier habe ich das jetzt richtig verstanden. Also du kannst da keinen Schritt mehr ohne Schmerzen machen. Und du könntest nur mit Hilfe von Schmerzmitteln das Ziel erreichen. Ist das richtig? Da meine ich so, ja, das genau so ist das. Ja, dann gibt es für mich eigentlich gar keine Frage, dann musst du aussteigen.
Ja, kluge Aussage.
Ne? Ja, also macht das keinen Sinn. Das ist ja auch nur ein Rennen. Was machst du dann jetzt noch irgendwie? Und ich so, ja, ich war ich noch so ein bisschen am Rumdrucksen und so. Und dann war er, okay, weißt du was? Ich kann dich auch einfach aus dem Rennen nehmen. So, ich nehme dir die Startnummer ab, dann musst du das nicht entscheiden.
Was für ein guter Typ.
Und das war aber jetzt nicht, es war keine Ansage. Er hat mich jetzt nicht, er hat nicht gesagt, ich nehme dich aus dem Rennen. Er hätte mich schon weitermachen lassen. Aber er hat mich auch noch mal darauf hingewiesen, dass also jetzt würde das aus ihrer Sicht kritischste Stück der Strecke kommen. Also wo sie sich eigentlich am meisten Sorgen machen, dass da irgendwie was passiert. Mit diesem langen Schneefeld, technische seilversicherte Passagen, die man noch mal runter muss und so. Und da hat er gesagt, also da, er hat mir noch mal Fotos davon gezeigt, um das auch noch mal zu verdeutlichen. Ja. Und normalerweise wäre das jetzt für mich, es wäre nicht die allzu große Herausforderung, aber jetzt mit dem Knie schon. Und dann habe ich schon gedacht, okay, ist, glaube ich, objektiv die richtige Entscheidung, jetzt auszusteigen. Und dann hat er mir tatsächlich die Startnummer abgenommen und meinte, gut, du bist dann jetzt nicht mehr drin.
Wie hast du dich in dem Moment gefühlt?
Ich habe mich eigentlich erstmal ein Stück weit erleichtert gefühlt. Ich habe mich auch gut beraten gefühlt. Ich habe auch gedacht, naja, wenn der Arzt das jetzt sagt, dann wird das ja auch alles so die Richtigkeit haben. Auch weil ich es dann so ein bisschen wie die Entscheidung abgenommen wurde, habe ich mich eigentlich auch nicht schuldig gefühlt oder habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt hier irgendwie versagt habe oder sowas, sondern nee, es war eigentlich ja cool, dass ich noch eine vernünftige Entscheidung treffen konnte. So, ich bin dann auch zu Michi gegangen, habe ihm das gesagt, so, Michi, ich bin nicht mehr im Rennen, so, ich bin jetzt raus, der Arzt, der war das. Und ich dann, das war witzig, weil gerade da war Michi so, ich komm doch mit. Also,
Zugpferd ist ja, leider.
Also gut. Ich muss dir sagen, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt aus dem Rennen und dann wollte er allein halt auch nicht, dann ist er auch ausgestiegen. Habe ich mir jetzt ein bisschen schlecht gefühlt auch im Nachhinein. Ja, naja, also wir sind dann da, haben uns da noch hingesetzt, haben noch die nachfolgenden LäuferInnen, die noch da ankamen, noch beklatscht. Das war noch ganz cool. Eine Freundin von uns und von mir, die Lena, ist auch noch vorbeigekommen, die den ganzen Tag mit den Cut-Offs zu tun hatte, die da dort den ersten 100er gelaufen ist, ihren ersten langen Ultra-Trail.
Aus Hamburg übrigens.
Ja. Keine Möglichkeit, in den Bergen zu trainieren. Und die das einfach eiskalt durchgezogen
hat. Eine Stunde vor Cut-Off einfach ihren ersten 100er beim GGUT gefinisht.
Und
Kudos.
Unfassbare Leistung. Ich habe jetzt auch im Nachhinein, kommt natürlich immer diese was wäre Rennen. Ja genau,
erzähl mal, als du dann irgendwie zu Hause warst, du bist dann irgendwann nach Hause gefahren und dann ist ja Zeit vergangen, hast du mal den Schlaf nachgeholt und dann kamen dir doch irgendwie die Zweifel, ob du hättest aussteigen sollen und so. Warum? Die Entscheidung war doch klar. Auch als du mich informiert hast, war ich auch sofort, dass ich gesagt habe, top, gar keine Frage. Also wenn ein Arzt eine Empfehlung ausspricht und du Schmerzen hast und so weiter, ist das für mich gar keine Frage, weiterzumachen. Warum kamen die Zweifel? Warum denkst du, hätte ich nicht doch weitermachen sollen? Warum?
Ja, also wie gesagt, im ersten Moment war es für mich völlig klar, das ist jetzt hier legitim. Es ist völlig okay. Jeder würde dir zustimmen, so wie du es jetzt auch tust. Hey, wenn da der Arzt das sagt und auch, und wenn du das auch beschreibst mit den Schmerzen und so weiter, es wären noch 40 Kilometer und 2000 Höhenmeter gewesen. Also es ist jetzt auch kein, es war nicht so absehbar, dass man sagt, gut, ich humpel das ins Ziel, sondern es hätte halt schon nochmal bedeutet, in dem Gelände, in dem Tempo, ja, 10 Stunden, 10, 12 Stunden eher, auch nochmal in die zweite Nacht reinlaufen, nochmal Dunkelheit und so weiter. Also es wäre halt schon nochmal ein ganz schönes Unterfangen gewesen. Mhm. Aber wie du es schon gesagt hast, natürlich irgendwie kommen dann doch die Zweifel auf. Hätte ich es nicht doch gepackt? Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich es gepackt hätte. Ich werfe mir etwas vor, dass mir der Biss in dem Moment gefehlt hat, denn ganz ehrlich, klar, es war die vernünftige Entscheidung. Betonung auf vernünftig. Ich meine, mit Vernunft hat das alles eh oft nicht ganz so viel zu tun, was wir da machen. Also vernünftig wäre es, diese Runde in 5 bis 6 Tagen abzuwandern. Aber es ist nicht vernünftig, die Nacht durchzulaufen in so einem Gelände mit Taschenlampe und mit kurzen Hosen. Das ist nicht vernünftig.
Ja.
Und natürlich muss man auch einpreisen, dass es wehtun wird so. Ja, also klar, wenn man jetzt einen offenen Bruch hat oder was auch immer, das ist selbstverständlich. Aber wenn man noch vorankommt, und ich bin ja vorangekommen, langsam, aber ich bin vorangekommen und ich bin mir auch wirklich sicher jetzt, dass ich ins Ziel gekommen wäre. Ich hätte mich, glaube ich, wahrscheinlich sogar Lena anschließen können und ich hätte mit ihr eine Stunde vor Cut-Off gefinisht. Ich glaube, das wäre möglich gewesen. Vielleicht hätten wir sogar noch eine gute Zeit gehabt. Vielleicht hätten wir uns gegenseitig noch ein bisschen motivieren können.
Das ist, glaube ich, die Frage, die sich dann viele stellen, die ein DNF haben. Aber die zweite Frage ist dann immer, zu welchem Preis wäre ein Finish möglich gewesen? Also was wäre mit deinem Knie passiert? Was wäre auch mit deinem Gefühl passiert, was das Ultra-Trail-Running betrifft? Ist das Ultra-Trail-Running, wenn man sich unter Schmerzen irgendwie ins Ziel schleppt? Kann es sein? Aber so ist das nachhaltig? Ist das, wie du so ein Rennen finishen willst? Also ich habe da viele Gegenfragen, wenn du die Frage stellst.
Also ich habe der Arzt hat ja mein Knie angeschaut und er meinte, ich konnte es ja auch voll bewegen und so. Ich hatte wenn es nicht belastet, also wenn ich es tat nur weh, wenn ich halt aufgetreten bin. Ansonsten konnte ich es voll bewegen. Und er meinte auch, also er geht davon aus, es ist halt ein Bluterguss oder sowas. Es ist geschwollen ein bisschen, aber es ist nichts kaputt. Das heißt, er hätte mich auch weitermachen lassen. Also er meinte halt, es wäre unvernünftig. Er würde mir davon abraten. Aber wenn ich das aushalten will, kann ich es machen. Und ich habe es ja auch lange Zeit toleriert. Ich bin ja damit schon lange Zeit jetzt unterwegs gewesen. Ich habe es ja versucht und es ging ja auch halt.
Ja, aber es gibt auch bei Schmerzen auch zwei verschiedene. Einmal den Belastungsschmerz, der dann irgendwann auf jeden Fall kommt. Aber du hattest den Verletzungsschmerz, du bist gestürzt. Und das ist der böse Schmerz. Und natürlich, vielleicht geht dein Knie nicht vollends kaputt dadurch. Aber das ist schon, also muss man sich das antun? Ist das Ultra-Trail-Running, Christian?
Ich sage, wahrscheinlich ist das irgendwie Ultra-Trail-Laufen, ja. Mhm. Also da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv, jetzt im Nachhinein, dass ich gedacht habe, ich mit meiner Erfahrung und wenn ich halt locker mache, dann komme ich da halt auch relativ entspannt und unbeschadet rum. Also was soll denn schon dabei sein, weißt du? Ich meine, man hat viel Gehanteil, wenn man sich verpflegt und wenn man nicht überpaced und so weiter, dann kann man das schaffen. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dazu möchte ich übrigens auch noch was sagen, ich bin nach wie vor der Meinung, dass man auch Ultra-Trail-Laufen auch beim Gehgut mitmachen kann, ohne den Goldstandard-Trainingsplan gemacht zu haben und so. Also ich glaube, es kommt, natürlich braucht man eine gewisse körperliche Voraussetzung, man muss natürlich auch trainiert haben, ja, am besten in einem ähnlichen Terrain. Das haben wir hier. Und dann kommt es aber auch ganz viele andere Dinge drauf an. Also dann kommt es auf die ganzen Kleinigkeiten drauf an, auf auch auf im Kopf natürlich auch. Also wie motiviert bist du? Und da muss ich vielleicht auch sagen, hat mir da ein bisschen die Motivation auch gefehlt. Ich habe nicht so richtig mir erklären können, warum ich das jetzt eigentlich ins Ziel laufen sollte. Dann, um mir dann zu sagen, ich habe es geschafft, ja, aber warum eigentlich genau? Ich war ja eigentlich da, um irgendwie ein Abenteuer zu haben, um ein Erlebnis zu haben. Ich war zu dem Zeitpunkt fast 17 Stunden unterwegs. Ich bin eine Nacht durchgelaufen. Ich habe irgendwie 10 Stunden mit Knieschmerzen irgendwie da hinter mich gebracht. Ich hatte ein Abenteuer. Also ich meine, es war irgendwie, ich war zu dem Zeitpunkt schon so, okay, es reicht. Also ich bin eigentlich so, ich bin
satt.
Ich bin satt. Ich weiß nicht, ob ich das noch weiter aushalte. Ja, und naja, jetzt kann man natürlich sagen, beim Sport gehören Niederlagen dazu. Ja, und Sport ist auch, haben wir auch schon mal gesagt, eine tolle Lebensschule, weil man verlieren im besten Fall auch ein bisschen lernt. Niemand verliert gerne. Es ist ein schlechtes Gefühl, ein schlimmes Gefühl. Man will das nicht haben, aber man kann nicht immer gewinnen. Das heißt, verlieren gehört dazu und man kann lernen, sozusagen damit umzugehen. Ich finde halt, es ist aber im Ultratraillaufen noch ein bisschen was anderes als jetzt, sagen wir mal, im Minigolf oder Tischtennis oder wie auch immer. Da verlierst du halt eine Partie, spielst halt die nächste. Beim Ultratraillaufen, weil man das halt nicht jedes Wochenende macht, es sei denn, man heißt Tobi Fritz, Grüße gehen raus, ist es halt so, es ist seltener und es ist noch viel mehr auch verknüpft mit irgendwie so einem Charaktertest, finde ich.
Jetzt wird's spannend.
Ja.
Was genau meinst du?
Vielleicht ist das doch auch nochmal eine vom Laufen Folge. Ich finde aber irgendwie fühle ich mich so ein bisschen, vielleicht geht es auch nur mir so, ja. Aber wenn ich ausgestiegen bin bei einem Ultratrail und ich jetzt nicht gerade direkt auf einer Trage an einen Tropf lande oder so, dann habe ich das Gefühl, ich habe charakterlich versagt.
Weil du nicht ausgehalten, durchgehalten und so weiter hast.
Genau, weil das ist nämlich die Herausforderung. Jeder weiß, dass das total ekelhaft hinten raus wird. Ist also klar, die vorne, das ist aber dann, das ist, weißt du, für die Mehrheit der Leute geht es darum, durchzuhalten. Das ist die Aufgabe, durchhalten. Egal, was dir in den Weg gestellt wird, halte durch. Das ist Ultra-Trail-Laufen. Und wenn man dann nicht durchhält, dann hat man halt irgendwie nicht den Biss gehabt.
Ein Charaktertest ist das sicherlich, aber ist es nicht auch der Test, Nein sagen zu können und Ja zur körperlichen Unversehrtheit? Also ist es nicht eine Charakterstärke, zu sagen, nein, heute nicht, das schaffe ich nicht, ich möchte und kann und das nicht aushalten und ich bin mir jetzt gerade wichtiger, meine Gesundheit, du als Familienvater, als Geschäftsführer von Alleslaufer, du hast Verpflichtungen und so weiter und machst dich da nicht kaputt. Hast du den Charaktertest nicht bestanden?
Ja, so kann man es natürlich positiv drehen, dass es auch ein Zeichen von Charakterstärke ist, im richtigen Moment zu sagen, so, das war's jetzt, ich ziehe jetzt hier den Stecker, das brauche ich nicht mehr. Ja? Weil es ist nur Sport. Ja, so kann man es sehen, das höre ich gerne. Da ist sicherlich auch was dran. Es ist aber natürlich so, dass, wir haben schon oft hier im Podcast darüber gesprochen, diese simulierte Unbedingtheit, dieser virtuelle Kampf um Leben und Tod, dass es wirklich um alles geht, dass so ein Finish irgendwie in dem Moment das Wichtigste auf der Welt ist. In diesen Modus muss man sich schon irgendwie ein bisschen reinversetzen, glaube ich, wenn es halt hart auf hart kommt, sonst steigt man zu schnell aus. Die allermeisten werden, ich will jetzt gar nicht für alle sprechen, ich kann es nur für mich sprechen, aber man hat ja häufiger Momente in so einem Rennen, wo man sagt, ach ja, gut, reicht jetzt auch, irgendwie ist jetzt auch irgendwie unbequem hier, irgendwie nervt es mich auch, vielleicht langweilt es mich auch, ich bin schon 17 Stunden, irgendwie die Musik kann ich jetzt auch nicht mehr hören und keine Ahnung, also irgendwie ist mir jetzt auch kalt und ich könnte jetzt auch einfach zurück ins Hotel, dann kann ich, weißt du, die Pizzeria macht um 21 Uhr zu. Wenn ich jetzt im Bus steige, dann bin ich um 19 Uhr da und ist ja auch super so, weißt du? Und die Gedanken kommen ja. Und irgendwie muss man sich aber dann doch, weil es halt ja eigentlich nur ein Sport ist, wo man freiwillig mitmacht, wo man Startgeld bezahlt hat, niemand zwingt einen, muss man sich ja irgendwie was ausdenken, so ein virtuelles Hilfskonstrukt. Und das ist dann eben diese sogenannte simulierte Unbedingtheit. Und da bin ich halt nicht reingekommen. Gar nicht. es gab keine Unbedingtheit. Es war einfach so, ja, ich hätte das total gerne geschafft. Aber es fehlte mir so das unbedingte Warum in dem Moment. Und ich hatte auch niemanden, keine Crew zu dem Zeitpunkt, die mir dann nochmal das vergegenwärtigt hätte, warum ich denn da bin. Das haben wir im Vorfeld auch besprochen in einem anderen Podcast, wo ich sehr gegen Crewing argumentiert habe, weil das eine unglaubliche Hilfestellung ist und das ungerecht ist, wenn manche das haben und manche nicht. Ja. Und da hätte es mir aber auch, glaube ich, sehr, sehr geholfen, wenn mir jemand gesagt hätte, so Christian, setz dich jetzt mal hin. Du hältst jetzt mal ganz kurz die Klappe, Christian, okay? Du sagst jetzt mal gar nichts. Ich gebe jetzt was zu essen, ich gebe jetzt was zu trinken. Und das, du isst das jetzt erstmal und in 10 Minuten komme ich wieder. Und dann, also, dann, also ich brauche irgendwie Ansagen. Und dann irgendwie so von wegen, okay, wir gucken uns jetzt ganz genau an, was du schon geschafft hast, was jetzt noch vor dir liegt. Wie langsam kannst du denn machen, um das zu schaffen und so weiter. Wenn man das nochmal objektiv, so einen Realitätscheck macht, glaube ich, hätte ich dann gesagt, alles klar, über diesen nächsten Pass komme ich auf jeden Fall rüber. Und
ja. Also wenn ich eure Crew gewesen wäre, ne, dann hätte ich mir Michi angeschaut, hätte ich mir dich angeschaut, hätte gesagt, Junge, wenn du 3-mal von der Wespe gestochen wirst, nichts mehr runterbekommst, dann steig auf jeden Fall auf. Und bei dir, wenn der Arzt gesagt hat, er würde nicht weitermachen, dann steigen wir hier aus. Das wäre meine Crewleistung gewesen. Also auch mit mir als Crew hättest du nicht gefinisht. Deswegen, man kann das drehen und wenden, wie man will. Das ist das Undankbare an DNFs. Man weiß es nicht, was passiert wäre. Ich traue dir jetzt auch zu, dass du gefinisht hast, keine Frage. Aber jetzt ist es so und es ist interessant, philosophisch vielleicht interessant, darüber nachzudenken, was so ein DNF bedeutet. Aber erstmal ist es einfach nur ein DNF. Mhm. Und jetzt geht's dir okay, du wirst bald wieder laufen können. Wer weiß, was gewesen wäre, denk doch mal in diese Richtung. Wenn du weitergemacht hättest, es hätte sich auch alles sehr viel verschlimmern können. Du hättest dann einen Finish gehabt, aber wie gesagt, zu welchem Preis?
Die Sturzgefahr wäre auch noch mal größer gewesen. Vielleicht wäre ich ja noch mal hingefallen, einfach weil ich nicht mehr hundertprozentig sicher auf den beiden Beinen dann war, wegen des Knies.
Aber gut, du nimmst jetzt mit, du würdest dir für deinen nächsten Ultra-Trail ein stärkeres Warum setzen.
Ja, also ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn ich noch mal zurückkehren sollte zum Gehgut, und da denke ich tatsächlich auch schon ein bisschen drüber nach, also Michi hat sich schon entschieden, der wird nächstes Jahr noch mal laufen.
Das war auch so geil, erst so, nie wieder starte ich hier und am nächsten Tag, alles klar, nächstes Jahr bin ich wieder.
Hätte man Klassiker. Natürlich schon wieder ein anderes Warum auch, ja, für den zweiten Versuch. Denn man möchte halt das korrigieren, man möchte sich das nochmal beweisen. Und das ist ja dann schon stärkeres Warum. Von daher, ja, ich weiß nicht, ich glaube, mir hätte halt ein Finish richtig gut getan, so auch für Selbstbewusstsein. Es ist jetzt so, wie es ist. Es ist jetzt aber nicht schambehaftet. Ich schäme mich jetzt nicht dafür, überhaupt nicht. Aber es ist schon irgendwie so ein bisschen unangenehm.
Mhm. Wirst du dieses Jahr noch an der Startlinie eines Ultra-Trails stehen? Was denkst du?
Sind ja alle voll. Und ich wüsste auch, ehrlich gesagt, nicht so genau, warum. Ich hatte jetzt ja schon fast 17 Stunden Ultra-Trail. Das ist ja, in vielen Regionen ist das ja schon Hunderter. Ja. In 17 Stunden kannst du halt einen Zut gut im vorderen Mittelfeld finishen. So. Mit 17 Stunden, ich glaube, die schnellste Frau wäre 17,5 Stunden beim Gehgut halt. Ne? Und der schnellste Mann war 14,5 Stunden. Das heißt, ich hatte eigentlich, deswegen bin ich auch so platt, wie als wäre ich, glaube ich, ins Ziel gelaufen, weil ich irgendwie halt 17 Stunden unterwegs war und es war irgendwie auch ganz schön hart und so weiter. Und die Lust ist gerade nicht so da. Ich habe mir so ein bisschen was anderes im Kopf gesetzt fürs nächste Jahr.
Darf ich das sagen?
Nee. Aber da hat mir das jetzt auch noch mal so einen kleinen Dämpfer gegeben. Wobei man das vielleicht auch nicht so ganz miteinander vergleichen kann. Hm. Ja, aber die Katze würde ich gerne noch nicht aus dem Sack lassen.
Okay, ja, dann bleibt es spannend. Ja, wir sollten, finde ich, weiter über DNFs philosophieren im anderen Podcast-Format vom Laufen. Da ist noch längst nicht alles gesagt.
Lass uns mal wirklich eine DNF-Folge machen.
Bitte. Ja, aber deine Geschichte ist spannend. Vielleicht regt das auch viele zum Nachdenken an und die können auch gerne ihre Gedanken teilen mit uns. Dann nehmen wir das auf im anderen Podcast-Format.
Ja, Vielleicht noch ganz kurz auch zum Grund dieser Aufnahme. Ich selbst mag diese Folgen in anderen Podcasts sehr gerne, ehrlich gesagt.
Oh, Leute von ihren DNFs.
DNS-Report finde ich A, meistens sehr unterhaltsam, auf so eine bisschen diebische Art und Weise, aber es ist natürlich auch sehr lehrreich irgendwie. Und ich finde, es ist, das will ich euch nicht vorenthalten, sage ich mal, euch, ja, mein Scheitern. Weil, weiß nicht, vielleicht kann ja die eine oder der andere da irgendwas rausziehen. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht verpassen, allen, die beim G-Gut am Start waren, nochmal zu beglückwünschen. Also die, die ins Ziel gekommen sind, aber auch die, die es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben. Kudos an euch alle. Es ist mutig, das zu machen. Es ist ein wahnsinnig toller Lauf. Die Gewinnerzeiten auf allen Distanzen sind der Wahnsinn. Kann ich mir überhaupt absolut nicht vorstellen, wie man so schnell da laufen kann. Absolut Respekt an die, aber auch an die allerletzten, die gekämpft haben um jede Minute. Super. Also echt richtig Respekt dafür. Und auch ein Dankeschön an alle Freiwilligen, die dort an den VPs waren, die auf der Strecke waren, die Bergwacht. Es war alles sehr, sehr freundlich, sehr hilfreich, sehr positiv. Es hat richtig Spaß gemacht, dort mit denen zu interagieren auch. Immer mal wieder einen kleinen Spruch auch gedrückt zu bekommen. Das ist dann auch ganz witzig gewesen. Und auch an die beiden neuen Rennorganisatoren, Zell am See Capun Tourismus und Salty Trail Running und The North Face auch als neuer Hauptsponsor, ist dieses Dreiergespann, finde ich, die haben da auch richtig Dampf gemacht. Man hat richtig das Gefühl gehabt, boah, so hier wird nochmal so ein bisschen die nächste Stufe gezündet. Man will das Event, was schon richtig cool war, nochmal ein Level anheben und ich finde, das ist auch ganz gut gelungen. Es war insgesamt wirklich auch bei den Bedingungen, bei dem tollen Wetter, ein super Trailrunning-Wochenende. Also danke an dieser Stelle an alle Beteiligten und genau, ich freue mich dann vielleicht, bin ich ganz final entschieden, vielleicht auf nächstes Jahr.
Mhm. Ich glaube, nächstes Jahr laufe ich damit.
Das Rennen wird dir, glaube ich, richtig, richtig taugen.
Ja, ja. Dann gibt es vielleicht meinen DNF-Report nächstes Jahr. Nein. Ja.
Okay, Juliane, dann danke, dass du dir das angehört hast. Danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Und wir beide sprechen uns dann im nächsten Vom Laufen-Podcast wieder und lass uns da wirklich mal ein paar DNF-Diskussionen führen und mal so ein bisschen philosophisch werden. Finde ich gut.
Gerne.
Wir haben heute schon mal an der Oberfläche gekratzt.
Ja.
Also,
bis dahin.
Bis dann. Ciao.